Einen wunderschönen guten Morgen. Hier sind Pastor Peter und Cornelia, beide Kaisers. Und wir haben heute Morgen eine wunderbare Zeit zusammen. Und wir bringen das Wort Gottes und stellen es ins Netz. Wir begrüßen aber auch unsere Gemeindemitglieder. Und wir sind nach wie vor der Meinung, dass wir auch im Augenblick weitermachen, trotz aller Lockerungen. Und werden dann zu gegebener Zeit in neuen Räumen, haha, das ist eine Verheißung, überlegt mal, wohin das Thema heute geht, eine Verheißung, die Gott mir gegeben hat, werden wir uns dann auch wieder präsent versammeln können. Ich grüße euch an diesem wunderschönen Sonntag und es ist schon wieder eine Woche weg, die Zeit geht im Fluge und wir werden uns heute, ja, es hat ja letzte Woche Sturm gegeben, nicht? Und der Norden ist ja ziemlich gepeitscht worden und im Norden haben wir gesehen, dass große Wellen auch an den Strand und an die ganzen Ufer gepeitscht worden sind. In Hamburg ist es ja immer wieder so, da wird der Fischmarkt immer unter Wasser gesetzt und das ist dann immer Schlagzeile, aber im Grunde ist das also eine Alltäglichkeit, das wissen die da, der ist ja auch vor der Schutzmauer gebaut, die Mauern sind dahinter, aber das ist immer eine gute Kulisse, wenn dann das Wasser so hoch steigt und dieses Gebäude immer unter Wasser steht. Aber als Hamburger kennt man das und weiß genau, dass das ja so konstruiert ist, das geht aus der einen Tür raus und in die andere, in der einen rein und aus der anderen wieder raus. Aber das ist das nicht das Thema. Das Thema sind Wellen. Und diese Wellen, die beschäftigen uns heute auch, und zwar die Wellen in unserem christlichen Leben, die schon seit Generationen, seit Jahrtausenden immer wieder uns getroffen haben. Und wir sind manchmal on top of the wave, aber auch manchmal im Tal. Und genau das wollen wir heute, genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und wir fangen einfach mal mit dem Tal an. Und da liest die Conny uns den Verse aus dem Hebräer 10. Es geht sehr wesentlich um den Hebräerbrief. Und sie liest aus Hebräer 10 die Verse 32 bis 34 aus der neuen Genfer Übersetzung.
Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann.
Ja, das ist sehr negativ. Und wenn wir einmal versuchen zu analysieren, was der Schreiber des Hebräerbriefes damit meint, dann ist sicher der antisemitische Aufstand, der in Rom stattgefunden hat, im Jahr 49 beschrieben. Und das hat zur Folge gehabt, dass die Juden aus Rom vertrieben worden sind. Und damit hat man auch natürlich die Judenchristen getroffen, die ja unter der gleichen Flagge für die Regierung eben standen und hat sie auch mit unter Druck gesetzt. Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther, den wir nicht lesen, also wir lesen die Bibelstelle nicht, im 1. Korinther 4, Vers 9 schreibt er, dass sie zu einem Schauspiel für die Welt wurden, die Juden. Ist es nicht heute genauso? Ist es nicht heute genau das, was damals schon stattgefunden hat, was über Generationen, Jahrtausende immer wieder mit den Juden sich ereignet hat? Und sie wurden zur Zielscheibe des allgemeinen Vergnügens und der Diskriminierung. Und wenn man in Rom ist, ich bin in Rom gewesen, dann führen die Fremdenführer, wenn man eine Stadtrundfahrt macht, einen auch in die Katakomben. Da geht es weit nach unten. Und wenn man dort mal das gesehen hat, wie die Menschen dort gehaust haben, in Höhlen unter der Stadt, das ist schon sehr eindrucksvoll. Ich bin dort gewesen und durch diese Bibelverse, durch die wir jetzt gelesen haben, wurde ich daran erinnert. Die Menschen, die jetzt nicht betroffen waren, aber unter der gleichen Qualität eigentlich damals gelebt haben, die haben auch mit denen gelitten, die gefangen wurden. Und die Gefangenen waren also jetzt durch die tätige Unterstützung der, die noch in Freiheit waren, ja angewiesen. Und diese Gefangenen hatten ja keinen Besitz mehr. Und die Familienmitglieder und die Freunde haben sie betreut. Da gab es nicht gutes Essen damals im Gefängnis. Das war also so, dass die sich von außen selbst versorgt sehen mussten. Und wenn jetzt diese Angehörigen oder Freunde ins Gefängnis kamen, haben sie sich ja eigentlich selbst damit, sage ich mal, offenbart, dass sie auch zu dieser Verwandtschaft oder zu diesen Freunden gehörten und sind dann ebenfalls unter Verdacht geraten. Und wenn wir diese Verfolgung, die war ja nicht eine Sache, die aus der Bevölkerung kam, sondern diese Anordnungen sind vom Staat damals erlassen worden und der Staat hat auch das Vermögen dieser Juden damals einbezogen. Kommt einem auch bekannt vor, gell? Und da sollen wir als Deutsche uns schämen, dass wir auch genau das Gleiche gemacht haben. Diese Widerwärtigkeiten, und das ist eben das Interessante, da schreibt der Hebräerbriefschreiber, dass diese Widerwärtigkeiten mit Freuden aufgenommen wurden, weil sie eben um seines Namens willen, heißt es, also um Jesu Namens willen, weil sie Christen geworden sind, haben sie das auf sich genommen und sie haben nicht an irdischen Gütern sich aufgehängt, die ja nun ihnen genommen wurden, sondern sie haben sich damit getröstet, dass sie etwas, Luther sagt, Besseres und Bleibendes haben. Und wenn wir die Neue Genfer, die wir auch gelesen haben, da heißt es, es ist etwas wertvoller und was man ihnen nicht wegnehmen kann. Und das ist letztlich das, was wir vom Himmel erwarten und worauf wir hinzielen. Das ist letztlich auch eine Frage der Endzeit, des Endzeitdenkens. Aber darauf kommen wir auch noch. Und jetzt möchte ich, dass die Conny uns bitte aus der Neuen Genfer Übersetzung den Vers 35 aus Kapitel 10 des Hebräerbriefes liest.
Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden.
Hier ist natürlich eine andere Zeit jetzt angebrochen. Die Gemeinde ist gegründet worden und seit diesem Aufstand, sage ich mal, sind mehrere Jahre vergangen und jetzt ist wieder Ruhe eingetreten und die Christen haben sich wieder gesammelt, sicherlich noch auch unter der Vorsicht und haben auch die Katakomben weiter benutzt, aber sie haben wieder ein, ich sag mal, normales Leben begonnen und da heißt es, dass sie eben der Verheißung Gottes treu geblieben sind. Und sie sind, und das ist jetzt gleich die Mahnung, dass sie nicht faul und träge werden sollten. Und jetzt würde ich gerne, dass die Conny uns die Luther-Übersetzung vorliest.
Vers 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat.
Ja, das Vertrauen auf Gott, das ist ja, wenn wir Gott vertrauen, dann ist das andererseits ja auch möglich, dass wir Freimütigkeit haben. Freimütig, wenn ich zu jemand Vertrauen habe, dann kann ich doch zu dem hingehen und kann freimütig offen mit ihm reden. Und das ist etwas, was sie ja bisher nicht konnten. Und das Vertrauen, das sagt jetzt Luther, das sollen sie nicht wegwerfen. Und das ist zunächst aber einmal hier eine negative Formulierung. Und dass wir sind ja begnadigte Sünder und deshalb dürfen wir mit dieser Freimütigkeit, mit diesem Vertrauen nochmal vor Gott treten. Es wird aber auch hier eine Standhaftigkeit angesprochen, die eben jetzt gerade in dieser Zeit, wo die Leute träge geworden sind, eben diese Standhaftigkeit, wo die Zeit der Verfolgung ist ja nicht mehr da und sie kommen jetzt in den ruhigen Zeiten, müssen sie eben diese Standhaftigkeit an den Tag legen. Und deshalb ist die negative Formulierung, werft euer Vertrauen nicht weg, denn es gibt eine große Belohnung. Und die Belohnung, die ist verbunden mit dem Glauben. Glaube hat immer mit Belohnung zu tun. Und jetzt liest die Conny uns aus dem Hebräerbrief 11, den Vers 6.
Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen.
Ja, das ist immer eine Auswirkung auf die Gnade Gottes und das ist der Grund für die Verheißung, die wir von ihm bekommen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ich habe keine Verheißung. Wieso hast du keine Verheißung? Liest du nicht in der Bibel? In der Bibel, wenn du Bibelverse hast, dann liest du normal den Text runter. Und ich sag dir eins, plötzlich springt dich ein Bibelvers an und du sagst, wow, das ist meiner. Und das, dann hast du doch schon eine Verheißung. Und ich meine, die Verheißung, die wir alle haben, die wir alle kennen, die liest uns die Conny jetzt vor. Ich sag mal nicht, wo sie steht, das werde ich im Nachhinein sagen, aber die kennt ihr alle und die nimmt jeder bitte als Verheißung an.
Mhm, in Anspruch nehmen.
Ja.
Ja. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Das ist ja das, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Und das ist das, was er auf sich genommen hat. Und er ist ans Kreuz gegangen für uns. Und er hat am Kreuz nicht nur unsere Sünden getragen, durch den Tod am Kreuz sind wir geheilt. Unsere Krankheit hängt sozusagen mit am Kreuz und wir sind sie los. Und das ist doch eine Verheißung und die können wir doch jeden Tag angreifen. Die können wir jeden Tag packen und können sagen, Herr, du hast es uns zugesichert. Aber wir müssen natürlich auch dann daran festhalten, wo wir jetzt gleich weiter dazu kommen. Aber ich komme noch zu einer, lass uns noch mal eben die Bibelstelle dazu sagen. Jesaja 53 ist das natürlich, und zwar die Verse 4 und 5, bedeutende Verse. Und die sollten in jeder Bibel angestrichen sein. Und jeder, der in einer Situation ist, wo es ihm schlecht geht, sollte Jesaja 53 aufschlagen und laut beten, was wir hier gelesen haben, und sagen, Herr, ich bin ein Kind Gottes. Und du hast nicht nur meine Sünden getragen, sondern durch deine Wunden bin ich geheilt. Und ihr werdet sehen, dann passiert was. Woher weiß ich das? Weil es schon passiert ist. Wir haben schon Heilung bei uns in der Gemeinde erlebt. Und wir werden sie auch weiter erleben, weil wir dazu stehen. Wir halten daran fest. Und deshalb ist dieser Bibelvers in unsere Herzen einzementiert. Amen.
Amen.
Es gibt noch einen Vers, den du als Verheißung angreifen kannst und dem ergreifen kannst und den wir immer schon wieder gelesen haben. Ich kann ihn auswendig, aber Conny liest uns ihn trotzdem noch mal vor.
Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist.
Ja.
Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen.
So ist es. Und das ist doch auch eine Verheißung. Und daran können wir doch festhalten. Und wenn du dann sagst, ja, aber Gott hat mir noch nicht gesagt, was ich tun soll, dann geh mal in die Stille und hör mal genau zu. Wenn man im Alltagstrubel ist und alles immer über sich reinbrechen lässt, dann wird die Stimme nämlich nicht gehört werden, die da sagt, wir sollen das tun, was Gott schon vorbereitet hat. Und wenn ich das dann höre, dann kann ich sagen, oh wow. Und dann kann ich sagen, das kann ich ja gar nicht. Das ist für mich viel zu groß. Und da ist etwas, dass die Zeit dann wirkt, wo Gott uns dann für das, was er uns dann aufträgt und uns sagt, auch vorbereiten kann. Das fällt nicht wie Sterntaler vom Himmel, sondern wenn er sagt, du sollst das tun. Und woher weiß ich das? Weil ich auch Verheißungen habe. Und wenn wir an die Prophetien im Alten und im Neuen Testament, überwiegend im Alten Testament, weil da die Propheten ja auch die Großen und die Kleinen tätig waren. Und dann wissen wir, was an Prophetien bis heute schon wahr geworden ist. Und deshalb können wir uns auf die, ich sag mal jetzt ganz bewusst übertrieben, die wenigen Prophetien, die noch ausstehen, da können wir uns auch darauf verlassen, dass die eintreten werden. Und wenn wir das für unsere Verheißung jetzt in Anspruch nehmen, dann ist da nicht nur das, was wir eben angesprochen haben, das Endzeitdenken drin, dass wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir bei ihm sein werden, dass wir mit ihm auffahren werden in den Himmel, sondern das gilt auch für die kleinsten Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Denk nochmal an den Epheser 2, Vers 10. Gott hat das alles schon vorbereitet. Und wenn du das dann weißt, dann ist das dein Lebensweg mit Christus. Und dieser Lebensweg mit Christus, der braucht etwas, was wir in 10, Vers 36 finden. Und den liest Conny uns jetzt vor, und zwar
aus der Luther.
Ja, aus der Lutherbibel.
Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt.
Aha, also da geht es einmal um Geduld, damit wir das erlangen, was ich eben schon gesagt habe. Aber ich möchte gerne nochmal den Text, der etwas ausführlicher ist, in der NGÜ, in der Neuen Genfer Übersetzung, nochmal hören, Conny. 10,36 aus der Neuen Genfer Übersetzung.
Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit, denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat.
Standhaftigkeit. Das ist etwas. Standhaftigkeit und das Ausharren, das sollte im Vordergrund stehen. Denn Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Da ist Ausharren dabei, da ist wirklich sich darauf verlassen. Und wenn du dann sagst, ich habe ja bisher noch nichts gekriegt, vorgestern hast du zu mir diese Verheißung gesagt, Herr, aber es ist noch nichts da. Ich warte jahrelang schon auf Verheißungen und ich weiß, dass die eintreten werden. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen. Ich habe jetzt letzte Woche gerade ein Telefonat geführt und da weiß ich, dass Leute in München mich anschauen und sagen, ja, du mit deinem Glauben, gell? Und das ist dann so von außen, aber ich trag das natürlich auch auf den Markt. Und ich habe dann gesagt zu ihnen, weißt du noch, dass ich 3 Jahre lang davon geredet habe, dass Gott mir zugesagt hat, wir werden einen Mercedes Vito neu bekommen. Und dann haben alle immer mich belächelt und dann haben sie gesagt, wo ist denn nun dein Vito? Er ist ja immer noch nicht da. Und das habe ich 3 Jahre lang ausgehalten. Eines Tages stand der Vito da und da haben die Menschen eigentlich, sie haben nichts mehr gesagt, weil sie baff waren. Und jetzt habe ich in der letzten Woche telefoniert und habe auch wieder eine Verheißung angesprochen. Und dann habe ich gesagt, kannst du dich noch an den Vito erinnern? Und dann kam von derselben Person, von denselben Personen, kam dann die Aussage, ja, ich glaube, du wirst es schaffen. Ist es nicht toll, aus der Welt heraus diese Bestätigung zu bekommen, dass sie sehen, dass wir als Christen, wenn wir an etwas festhalten, es auch bekommen werden, weil Gott es uns versprochen hat.
Amen.
Und das ist doch so toll. Und das lesen wir nochmal den Vers aus der Lutherbibel von 10,36.
Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt.
Ja, da ist wieder der Epheser 2,10 doch auch mit drin. Das passt doch alles. Und wir sollen aber auch etwas, und das ist einmal, mahnt hier der Schreiber des Hebräerbriefes, dass wir nicht träge und faul sein sollen. Aber er sagt auch gleichzeitig, wir sollen nicht in Eile geraten. Wenn du in Eile kommst, dann kannst du stolpern und hinfallen. Und mein Opa hat damals schon, ich weiß, später habe ich erkannt, dass er Christ war. Das habe ich zu Lebzeiten, hat er nie mit mir darüber gesprochen. Aber ich habe hinterher aus ganz klaren Verhalten und Aussagen von ihm, das war kein Kirchgänger, aber er war wiedergeborener Christ, das weiß ich hundertprozentig. Der hat mal zu mir gesagt, die Eile ist die Peitsche des Teufels. Mein Opa. Gell? Und das ist genauso, wenn wir in großer Eile voranschreiten, dann kann es nicht gelingen. Und dieses Wort Geduld ist eine Ausdauer und eine Beharrlichkeit, damit wir das Verheißene erlangen. Conny, lies uns doch mal den Vers aus Hebräer 12, und zwar 1, das ja. Ist der zweite Teil des Verses, der ist sehr lang. Lies uns mal.
Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt.
Ja, das ist etwas, wenn man einen Lauf macht, dann ist das nicht ein 100-Meter-Lauf in 9,6 Sekunden oder wie viel das heute schon möglich ist. Ich weiß gar nicht, Armin Hari hat damals 10,2 gelaufen, das war schon Weltrekord. Heute laufen sie ja was weiß ich. Und da ist etwas, ich war in Sport nie gut, aber 10.000 Meter Lauf, da war ich in der Klasse der Erste. Komisch, nicht? Den 10.000 Meter Lauf, das war meins. Da habe ich meine Kräfte eingeteilt und bin immer als Erster durchs Ziel gelaufen. 10.000 Meter sind 10 Kilometer. Das war schon auf einer Aschenbahn eine ziemliche Sache. Und das ist etwas, dass wir das Verheißene erlangen, das fordert Ausdauer und Beharrlichkeit. Abraham ist das beste Beispiel. Er hat ausgeharrt und hat am Ende das bekommen, was Gott ihm versprochen hat. Mit allen Umwegen, die da waren, die bei uns im Leben ja auch sind. Hallo. Und dann sagt Gott, nee, das ist nicht dein Weg. Komm, da geht's nicht lang. Komm mal nochmal zurück zu dieser Abzweigung. Da geht's lang. Das ist doch das, was Gott immer auch wieder hat. In unserem Ausharren hat er immer wieder die Möglichkeit, uns anzusprechen. Und wenn wir dann sagen, okay, ich habe es erkannt, das war der falsche Weg, dann kommen wir am Ende zu dem Ziel, dass wir das Verheißene auch dann erhalten. Wer ist denn das beste Beispiel dafür? Jesus Christus. Er ist auf die Welt gekommen und hat Gottes Plan genau ausgeführt. Ich hoffe, wir kommen nicht in die Situation, in der er war. Aber er hat Gottes Willen getan und ist geduldig den Leidensweg gegangen. Und ihm sollen wir nachfolgen, nicht auf dem, ja, vielleicht auf dem Leidensweg. Wenn wir mal jetzt die Römer aus den Katakomben sehen, die haben diesen Leidensweg ja gegangen. Sind wir doch froh, dass wir heute in so einer guten Situation sind. Und deshalb sollen wir wirklich auch mal auf die Leute schauen. Ich komme gerade drauf, die Römer, die Christen in Rom haben ja auch die Gefangenen unterstützt. Und das machen wir doch auch, Open Doors und so weiter. Die gehen doch auch in diese Bereiche hinein, wo heute die Menschen durch den Glauben unterdrückt werden. Und trotzdem sind sie dort im Untergrund, China zum Beispiel oder die einige Länder in Asien, wo wirklich allein schon das Wort Jesus zur Todesstrafe führen wird. Und deshalb brauchen wir auch hier einmal die Kraft, aber auch die Geduld. Und jetzt kommen wir wieder auf unseren Weg, wo wir am Ende ja hingelangen wollen, dass wir den Willen Gottes tun, aber bis dahin müssen wir auch nach seinem Plan leben. Wir müssen seine Anweisungen, Verordnungen und Gesetze auch erfüllen. Wir können nicht sagen, ja gut, ich habe die Verheißung und ich mache jetzt mein wildes Leben weiter, wie ich es vorher gemacht habe. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern ich muss dann auch wirklich mich danach richten, was Gott uns letztlich aus der Bibel, ja, ich will nicht sagen vorschreibt, sondern anbietet. Und diesen Weg sollen wir dann gehen, um dann später das Versprochene, Verheißene auch zu erlangen. Ich möchte jetzt, Conny, lies uns doch mal den 10,37 aus dem Hebräerbrief vor.
Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern.
Ja. Aha. Das ist also Endzeitdenken. Jesus wird kommen. Und das ist etwas, was wir vielleicht befürchten, dass sich eine Verheißung lange hinzieht. Und das führt dann dazu, dass wir in Irritationen kommen und eben auch ja, uns verändern. Und da kommen wir jetzt hin. In diese Verse, wenn wir gleich in Vers 38 hineinkommen. Aber hier heißt es erstmal, dass das Versprechen da ist, dass Christus bald wiederkommen wird. Und wenn wir sehen, dass das damals geschrieben worden ist, wo die Christenverfolgung ist, wie viel mehr ist das denn heute gegeben, wenn wir auf die weltliche Situation denken? Die Welt spielt doch im Augenblick verrückt, nicht nur Covid-19, aber wir haben ja auch schon schlimmere Zeiten erlebt. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Ausharren auch die Christen im Dritten Reich bei uns durchgemacht haben? Und die haben vielleicht auch gesagt, jetzt ist die Zeit, wo Jesus Christus wiederkommen wird. Und wenn wir heute in der Zeit sind, dann können wir auch sagen, ja, Christus kommt bald. Aber ich sage euch eins, es wird noch schlimmer. Und warum weiß ich das? Weil es in der Bibel steht. Und darauf müssen wir gefasst sein und darauf müssen wir uns vorbereiten und darauf müssen wir auch sehen, dass wir wirklich uns dann eben nicht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, abwenden. Conny, liest uns doch den Vers 38 jetzt vor, bitte.
Und weiter sagt Gott, der, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, wird leben. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten.
Ja, das sind harte Worte. Nachdem es immer positiv geht. Ich sagte ja schon, das sind die Wellen, die wir heute besprechen. Einmal, wenn wir zu ihm halten, sind wir on top of the wave. Aber wenn wir nicht zu ihm halten, wird Gott sich auch von uns abwenden. Und dann haben wir eine Situation, wo wir, ja, ich sag mal, im Regen stehen, ne? Oder? Wie siehst du das? Die Warnung, die hier ausgesprochen ist, die finden wir auch ganz deutlich, weil auch im Wort wird, ja, wenn auch im Rand, in der Randnote, in der Fußnote, wird ein Bibelvers, werden Bibelverse aus dem Alten Testament zitiert. Und die möchte ich jetzt, dass wir die bitte lesen, Conny, und zwar aus dem Habakuk 2, die Verse 2 bis 4.
Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.
Hier haben wir wieder beide Gruppen und das ist, diese Verse sind eigentlich vom Propheten als Warnung ja ausgesprochen, dass wir nicht zurückweichen sollen, dies zurückweichen, das ist doch das. Und wenn wir nicht zurückweichen, dann sind wir im Glauben und wenn wir an diesem Glauben festhalten, standhaft bleiben, beharrlich ausharren, Geduld haben, all das, was wir eben schon gesagt haben, dann heißt es hier, dann werden wir aus Glauben leben. Und das ist doch etwas ganz Wichtiges. Dann der Glaube bewährt sich in der Bereitschaft, auf Gott zu warten. Der Glaube bewährt sich. Gott kommt nie zu spät, aber er kommt manchmal im letzten Moment. Und das auszuhalten ist eine Bewährung. Damit werden wir standhaft gemacht. Und da schaut Gott auf uns manchmal auch. Und wenn es das sind keine Versuchungen, der Teufel versucht und das macht er nicht. Aber Gott testet uns manchmal und sagt, wird er das wohl schaffen? Und das ist dann etwas, was er auch dann sagen kann, jetzt hat er den Test bestanden, jetzt kann ich ihm das Verheißene geben, jetzt kann es kommen. Und das ist etwas, was wir im Herzen haben sollten, was ich immer habe, weil ich weiß, was er mir versprochen hat, wird auch kommen. Es wird ihn mir geben. Und da sagen die Leute, du bist doch schon bald 80. Sage ich, ja und? Gell? Ja, Conny lacht. Ich vertraue darauf, dass er das mir geben wird. Und dass das kommen wird, da wird die alle dann teilnehmen. Und wenn es jetzt nicht gemacht wird, wenn die Bereitschaft nicht da ist, wenn aber der Mensch versagt, zieht er sich das Missfallen Gottes auf sich. Und dann heißt es im Wort, dann hat Gott keinen Gefallen an dem mehr. Und das ist schlimm, das ist ein Abfall. Das ist etwas, wenn wir zurückweichen, fallen wir ab vom Wort. Und das ist die Frage, wie wir das ausdrücken. Aber wir verspielen eventuell unser ewiges Leben damit. Adam und Eva haben es schon probiert. Der letzte Vers aus dem Hebräer, nein, der vorletzte, ist der Vers 10, Vers 39.
Kapitel 10, Vers 39.
Ja.
Und weiter sagt Gott, das 39, Entschuldigung,
39,
doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten.
Halleluja. Wir aber, heißt es. Und das ist wieder die Ermutigung. Da hält Gott wieder die Hand auf und sagt, wir, das sind wir. Das sind wir Christen, die festhalten, die standhaft bleiben, wie ich eben schon gesagt habe, die ausharren und die auf das schauen, was Gott ihnen zugesagt hat. Und die werden dann nicht zurückweichen. und nicht verdammt werden. Und zu dieser Kategorie sind wir. Im Griechischen heißt es zum Verderben führen. Die zurückweichen, das sind die, die zum Verderben geführt werden. Und dazu gehören wir nicht. Und das ist zwar stets eine Gefahr, und deshalb ist hier der Hebräerbriefschreiber es voll Zuversicht, dass das Positive, überleg mal, das Positive, was diese Menschen in Rom überwunden haben in der Zeit der Verfolgung, dass das ihnen auch in Zukunft die Kraft gibt und die Ausdauer und die Standhaftigkeit und den Kampf, den schreibt Paulus ja auch immer wieder, den Wettkampf schreibt er, da ist das Wort Kampf drin. Ein christliches Leben ist Kampf. In irgendeiner Beziehung müssen wir immer gegen alles kämpfen. Und wenn es gegen unseren eigenen Verstand ist, wenn wir den manchmal unterdrücken und sagen, hey, und den Verstand, den kann der Teufel beeinflussen. Und da müssen wir sagen, hey, das lassen wir nicht zu. Wir aber, heißt es, die nicht zurückweichen, um nicht verdammt zu werden. Und auch dann das Verheißene zu erlangen. Und da kommt es wieder, es ist die stetige Anregung, die erste Liebe beizubehalten. Denken wir mal an die Offenbarung, wo Jesus das an die Sendschreiben, an die Gemeinden schreibt, dass wir die erste Liebe behalten und dass wir dann unser Leben retten, dass die Seele errettet wird, heißt es. Und wenn wir auf das griechische Seele sehen, ist das das Wort für Leben. Und wer mit Jesus geht, wird sein Leben retten und sein Leben und die Seele verlieren, ist eben das Gegenteil und da wollen wir nicht hin. Wir wollen unser Leben retten und unsere Seele retten und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Ermahnungen, die hier kommen, die am Ende im Vers 39 zum Positiven kommen, in unser Leben mit einbeziehen und täglich darüber nachdenken. Wo gehöre ich hin? Wo ist mein Plan? Was muss ich tun, um auf Kurs zu bleiben? Und das kann ich euch nur anraten. Bleibt auf Kurs, damit wir das Ziel erreichen. Und das Ziel ist etwas, was in der ganzen Bibel nur einmal definiert wird. Es wird viel von Glauben gesprochen. Immer wieder hören wir Glaube, Glaube, Glaube. Aber was ist denn Glaube einfach? Und das liest uns Conny jetzt vor.
Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge.
Ja, das ist es doch. Genau darüber haben wir gesprochen. Das sind die Verheißungen, die wir haben. Und deshalb solltet ihr euch nach Verheißungen ausstrecken. Und dass wir dann im Glauben leben und darauf vertrauen, dass die noch nicht sichtbaren Dinge passieren werden. Wir vertrauen darauf. Und wir wissen, dass die Dinge, die Gott uns zugesagt hat, auch kommen werden.
Amen.
Wann auch immer, aber sie werden kommen. Halleluja. Amen.
Amen.
Wir möchten heute mit euch gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Im Anschluss werden wir jetzt das Vaterunser sprechen und zum Schluss werde ich euch den aaronitischen Segen zusprechen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Ich spreche den Segen jetzt bewusst mit du und dich, damit du ihn ganz persönlich für dich annimmst und denk darüber nach, was du heute gehört hast. Es ist wichtig und es wird uns für die nächste Zeit ausstatten. Denkt immer an das, was viele vor uns schon durchgemacht haben. Wir schaffen es auch und wir werden festhalten. Wir werden nicht zurückweichen. Halleluja. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Shalom. Geht hin im Frieden des Herrn. Eine gesegnete Woche wünschen euch Pastor Peter und Conny. Halleluja.
Amen.
Bis zum nächsten Sonntag. Amen.